Internetsperren, Alterskontrollen, Dauerpropaganda. Die Europäische Union greift immer stärker in die Freiheit im Netz ein. Erleben wir jetzt die späte Rache von Zensursula von der Leyen? Denn der Kampf gegen die freie Kommunikation im Internet zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Politik. Seit mehr als 20 Jahren. Warum das so ist, erfahren Sie im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung: Petition gegen die Masernimpfpflicht. 30.000 Unterschriften erhöhen den Druck auf den Bundestag. Und direkte Demokratie in Gefahr. Verliert die Schweiz ihre Volksentscheide? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir gleich zu Ursula von der Leyen und der Zensur im Netz kommen, zunächst die wichtigsten Meldungen vom heutigen Mittwoch. Die US-Direktorin der Nationalen Geheimdienste, Tulsi Gabbard, will jetzt eine Untersuchung der amerikanischen Finanzierung von mehr als 120 Biolaboren im Ausland. Die Labore wurden jahrzehntelang mit US-Steuergeldern gefördert, in Milliardenhöhe. Sie sollen sich in mehr als 30 Ländern befinden, allein 40 davon in der Ukraine. In China gehe es etwa um das Wuhan Institute of Virology, wo die US-Regierung Gain of Function, also Funktionsgewinnforschung an Coronaviren, finanziert hatte. Rund 4 Monate vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern kann die AfD ihren Vorsprung weiter ausbauen. Nach einer aktuellen Umfrage des Norddeutschen Rundfunks kommt die Partei auf 36%. Das ist ein Plus von einem Prozentpunkt. Die SPD erreicht 27%, die CDU liegt bei 10. Die Linke kommt auf 13%, die Grünen würden mit 4% den Wiedereinzug in den Landtag verpassen. Das BSW erreicht mit 5% genau die Sperrklausel. Trotz ihres deutlichen Vorsprungs liegt die AfD damit weiterhin unterhalb einer möglichen absoluten Mehrheit der Mandate. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir ist neuer Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Der Landtag in Stuttgart wählte den 60-Jährigen mit 93 Stimmen ins Amt. Damit verweigerten mindestens 19 Abgeordnete der grün-schwarzen Koalition dem neuen Regierungschef ihre Zustimmung. Baden-Württemberg ist das erste und bislang einzige Bundesland mit einem Ministerpräsidenten der Grünen. Seit 2011 hatte Winfried Kretschmann das Amt inne. Der Rat der Europäischen Union hat am Dienstag den Aufbau eines neuen Kultur- und Medienförderprogramms mit dem Namen Agora Europa beschlossen. Nach Angaben der deutschen Bundesregierung soll das Projekt einen Gegenpol zu großen Online-Plattformen schaffen. Der für Deutschland zuständige Kulturstaatsminister Wolfram Weimer erklärte dazu: Wir müssen die Wettbewerbsbedingungen der digitalen Medienarena neu austarieren und zu fairen Spielregeln für alle kommen. Beobachter sehen darin ein Signal, dass digitale Medien künftig stärker reguliert werden sollen. Als konkretes Beispiel nannte Weimer den Kampf gegen vermeintlichen Antisemitismus. Wörtlich sagte er: Allen Formen des Antisemitismus, auch unter dem Deckmantel vermeintlicher Israelkritik, müssen wir entschieden entgegentreten. Agora Europa soll im Jahr 2028 in Kraft treten und zunächst für 6 Jahre laufen. Altersfeststellung, Zugangssperren, Netzfilter. Die Europäische Union baut die Zensur des Internets immer weiter aus. Und neben dem angeblichen Kampf gegen Hass und Hetze ist der vermeintliche Kinderschutz ein Hauptargument der Brüsseler Kommission. Deren Präsidentin ist Ursula von der Leyen, eine CDU-Politikerin. Bei mir im Studio ist jetzt auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens. Servus Martin.
Hallo Bernhard.
Martin, wir sprechen heute über Ursula von der Leyen. Eine Frau, die wir schon länger beobachten. Wer genau ist denn diese Dame, die immer so ein bisschen wirkt, als würde sie eine Maske tragen?
Ja, das stimmt. Also mich erinnert sie rein vom Äußeren manchmal so ein bisschen an Margaret Thatcher, die britische Premierministerin der 80er Jahre. Gemeißelte Frisur, so ein falsches, schemenhaftes Lächeln. Und dann auch so diese Wortwahl, ja, Team Europe, klingt ein bisschen wie ein Rollkommando, wie eine Drohung. Aber Ursula von der Leyen ist wirklich eine Karrierepolitikerin, die auch aus einem politischen EU-Stall, wenn man so will, kommt. Ihr Vater Ernst Albrecht, später Ministerpräsident von Niedersachsen, aber in den 50er Jahren eine Art Kabinettschef der EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, das ist ein Vorläufer der heutigen EU gewesen, Und bereits Ernst Albrecht hat sich als Zensor beschäftigt. Er wollte Ende der 70er Jahre den Norddeutschen Rundfunk auflösen, weil der NDR kritisch über die Regierungspolitik berichtet hat. Damals gab es das noch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und manche sagen, er wollte eigentlich den Bertelsmann-Konzern, der ja auch hochpolitisch ist, damit ins Fernsehen reinbringen. Privates Fernsehen gab es damals noch nicht in Deutschland, später dann schon. Und von der Leyen ist dann in Hannover politisch sozialisiert worden im Umfeld. Sie wurde von Christian Wulff, damals Ministerpräsident, in die Politik geholt. Wulff wiederum Teil der sogenannten Hannover Connection. Das war so eine Blase aus Politik, Wirtschaft. Manche sagen, nennen wir es mal Szeneanwälten. Carsten Maschmeyer, Finanzindustrie spielt da eine Rolle. Also wirklich, nennen wir es mal eine illustre Verbindung.
Überrascht es dich persönlich, dass Ursula von der Leyen die Zensur des Internets jetzt mit einem derartigen Nachdruck verfolgt?
Nein, überrascht mich nicht im Geringsten, denn das ist eine Konstante in ihrer Politik, zumindest seit sie auf Bundesebene, seit sie in Berlin erschienen ist. Sie wurde 2005 von Angela Merkel zur Familienministerin gemacht. Und damals war ihr Fokus bereits Zensur des Internets, des Neulandes, wie die Kanzlerin ja es damals nannte. Und auch damals ging es um angeblichen Kinderschutz. Da sollte es Netzsperren geben und so Stoppschilder, die plötzlich auf dem Bildschirm auftauchten. Alles begründet mit dem Schutz, dem angeblichen Schutz vor Kinderpornografie. Und Leyen hat damals schon ähnlich argumentiert wie heute, extrem moralisch und emotional aufgeladen. Sie sprach da von Kinderseelen, die zerfetzt werden. Also sie hat damit natürlich jede politische Diskussion versucht runterzubiegen. Sie hat sogar in einer Pressekonferenz den Journalisten Kinderpornos vorgeführt. Das ist verboten. Ja. Das ist eine Straftat. Es gab auch eine Strafanzeige, ist natürlich eingestellt worden. Scheiterte dann am Widerstand damals insbesondere der Piratenpartei, weil es einfach zu durchsichtig war, was sie da wollte.
Ja, ist diese Niederlage damals, Versuch heute sich zu revanchieren praktisch, die Niederlage in der Bundespolitik jetzt auf Europaebene in einen Sieg zu verwandeln?
Es ist beides. Also auf der einen Seite merkt man natürlich, dass das Internet, also die freie Meinungsäußerung, die Verbreitung von freien Medien wie auf eins, aber natürlich anderen, dass diese System gefährlich werden. Also wir sind mittlerweile eine Macht und Zensur, Meinungs- und Redeverbote sind Agenda der herrschenden Politik in Berlin, in Brüssel, in Wien natürlich auch. Aber ich glaube schon, dass Ursula von der Leyen das auch so ein persönlicher Rachefeldzug ist. Sie hat damals ihren Spitznamen Zensur-Sola bekommen. Also Zensur hört ja mit UR auf und ihr Name fängt mit UR an. Also das zusammengezogen Zensur-Sola. Und das hat sie tief gekränkt, weil natürlich mit einer von der Leyen redet man nicht so. Ja. Und ich habe schon den Eindruck, dass da bei ihr auch so ein innerer Trieb ist. Ich lasse eine Niederlage nicht auf mir sitzen. Ich zensiere lieber ganz Europa das Internet, anstatt den anderen den Gewinn zu gönnen.
Das vollständige Gespräch mit Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens über Ursula von der Leyen finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Doch wie bewerten die Bürger die wachsenden Eingriffe der Europäischen Union in die Freiheit des Internets? Fürchten sie sich vor mehr Zensur? Auf 1 Reporter Roy Grassmann hat sich in Berlin umgehört.
Nein, auf keinen Fall. Denn wenn wir die Meinung alle aussprechen könnten, wäre die von der Leyen keine Vorsitzende.
Und diese Digital Service Act mit diesen, wie heißen die gleich, diese Meldestellen und also das ist alles in alles Schritte auf dem Weg zum Totalitarismus.
Macht echt, lass mich aber nicht beeinflussen. Ich habe mir auch bei der zu der Zeit nicht davon beeinflussen lassen.
Da werden noch andere Leute auf Einspruch erheben, denke ich. Das hat, glaube ich, keine Zukunft.
Wird Ursula von der Leyen von fremden Mächten gesteuert oder ist sie einfach von Zensur besessen? Auf 1 wird auch weiterhin schonungslos Machtstrukturen offenlegen. Unterstützen können Sie das mit Ihrer Spende unter www.auf1.tv/unterstützen. Doch es gibt auch Lichtblicke, was die freie Meinungsäußerung angeht. Der Wiener Pensionist Erich Rehder hat jetzt einen Prozess wegen eines angeblichen Hasskommentars gewonnen, der nicht einmal von ihm selbst stammte. Rehder hatte einen Hetzartikel eines Ex-SPÖ-Politikers zum Tod des Extremsportlers Felix Baumgartner als unwürdig bezeichnet. Der Vorwurf gegen den Pensionisten? Auf seiner Facebook-Seite wurde daraufhin ein Kommentar gepostet, dass der Ex-Politiker ein Alkoholproblem habe. Daraufhin hatte der ehemalige Politiker, der in der Vergangenheit selbst mehrfach durch abfällige Kommentare aufgefallen war, den Pensionisten verklagt. Dieser hätte den Kommentar umgehend löschen müssen. Doch die Klage erwies sich als erfolglos, wie sich jetzt zeigt. Die Petition gegen die Masernimpfpflicht hat jetzt mehr als 30.000 Unterstützer erreicht. Damit sollten die Initiatoren der Arbeitsgruppe Masernschutzgesetz um Arzt Dr. Ronny Weigel zu einer öffentlichen Anhörung im Petitionsausschuss eingeladen werden. Die Ärztevereinigung MWGFD erklärte dazu heute: Zum ersten Mal wird die zentrale Frage, das Nutzen-Risiko-Verhältnis einer staatlich erzwungenen Impfung, dort verhandelt, wo die Regierung sich erklären muss. Nicht im Faktenfuchs-Studio, nicht in der ARD-Tagesschau, im Parlament. Die kritischen Ärzte rufen auf, jede weitere Unterschrift erhöht das Gewicht in dieser Sitzung. Wir wollen nicht bei 30.000 stehen bleiben, mitzeichnen, teilen, dranbleiben. Die elektronische Petition an den Deutschen Bundestag kann noch bis 4. Juni unterstützt werden. Vor einem Zwang zur Masernimpfung warnt auch die Mitunterstützerin Medizinrechtlerin Beate Bahner. So
komme ich auf jährlich 1.400 schwergeschädigte Kinder durch die Masernimpfung und zwischen, das ist schwer zu sagen, 50 bis 200 Todesfällen. Wir haben hier auch den plötzlichen Kindstod, der auch nachgewiesen durch eine amerikanische aktuelle Studie zu mehr als 70% stehen die im Zusammenhang mit dem Impfung. 10 Tage vorher war da eine Impfung erfolgt. So, also dann ist eine Impfpflicht für alle Kinder bei diesem tödlichen Risiko-Nutzen-Verhältnis ebenfalls ja nicht mehr verfassungsgemäß, was das Bundesverfassungsgericht behauptet, sondern kriminell. Denn der Staat zwingt seine eigenen Bürger dazu, durch eine völlig unnötige und sinnlose Masernimpfung Leib und Leben zu riskieren.
Und auch der amerikanische Arzt Dr. Pierre Corey spricht von
Lügen, die seit Jahrzehnten verbreitet werden. Es gibt keine größere als die über Impfstoffe. Impfstoffe basieren auf einem Mythos, der seit Jahrzehnten verbreitet wird. Als ich mich intensiv mit der Polio-Epidemie und der Pockenepidemie beschäftigt habe, Impfstoffe haben diese Pandemien nicht geheilt. Das sind sehr komplexe Geschichten, die vereinfacht wurden. Zu einer Geschichte, die einer bestimmten Gruppe nützt, der Pharmaindustrie.
Tote Kinder nach Masernimpfung. Solche Informationen sind in den Qualitätsmedien leider kaum zu finden. Auf eins wird auch weiterhin schonungslos aufklären. Unsere Berichterstattung können Sie unterstützen unter www.auf1.tv/unterstützen. Das Hunter-Virus wurde jetzt in Österreich in die Liste der anzeigepflichtigen übertragbaren Krankheiten im Bundesgesetzblatt aufgenommen. Und das, obwohl Österreich nicht von dem Ausbruch betroffen ist. In den Niederlanden wurde jetzt sogar eine 6-wöchige Quarantäne über 12 Mitarbeiter des Gesundheitswesens verhängt. Diese hätten bei der Behandlung eines Erkrankten das Sicherheitsprotokoll nicht vollständig eingehalten und erklärt, das Infektionsrisiko sei nur sehr gering. Doch tatsächlich könne das Hunter-Virus, wenn überhaupt, nur durch sehr engen Kontakt zwischen Menschen übertragbar sein, wie etwa die Mediziner Professor Wolfgang Wodarg und Dr. Martin Hadic betonen. Das betreffe etwa nur den direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten wie Speichel oder Blut, so Hadic. In Deutschland leben aktuell rund 3,2 Millionen Asylbewerber. Allein im Vorjahr gab es mehr als 150.000 Neuankünfte. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Demnach sind rund 3,9% der Gesamtbevölkerung Asylbewerber. Je nach Region ist der Schnitt sogar noch höher. In Berlin und im Saarland jeweils über 5%, in Bremen sogar über 6% der Einwohner. Die weitaus größten Gruppen bilden Ukrainer, Syrer und Afghanen. Direktdemokratische Volksentscheide und Neutralität, das zeichnet die Schweiz bis heute aus. Doch beiden Grundpfeilern der Eidgenossenschaft droht nun die Abschaffung. Ein Vertragspaket mit der Europäischen Union soll die Schweiz de facto an die EU anbinden. Damit würden rechtliche Entscheidungen aus Brüssel über Volksentscheide in der Schweiz gestellt. Der Schweizer Bundesrat und die Mehrheit der Parteien sprechen sich für die neuen EU-Verträge aus, doch es regt sich auch Widerstand. Am Wochenende rief die Bewegung Maßvoll in Luzern zu einer Demonstration gegen den EU-Anschluss auf. Auf 1 war vor Ort und konnte einige Eindrücke für sie festhalten.
Am vergangenen Samstag demonstrierten in Luzern rund 1000 Personen gegen den geplanten Anschluss der Schweiz an die EU. Zum Protest aufgerufen hat die Bewegung Maßvoll.
Die Schweiz, unsere geliebte Heimat, ist die letzte weiße Fläche auf der Karte Europas. Rund um uns ein Block, der seine Völker entmündigt, seine Grenzen aufgegeben und seine Demokratien an eine Behörde in Brüssel ausgelagert hat, die niemand gewählt hat und die niemand absetzen kann.
Das Anliegen vereinigt jedoch auch über Parteigrenzen hinweg Verfechter der schweizerischen Unabhängigkeit. So nahm auch der ehemalige SVP-Vizechef und vormalige Nationalrat Oskar Freisinger am Protest teil.
Dem neuen Modell zufolge wird EU-Recht in allen zentralen Bereichen des Binnenmarkts automatisch zu Schweizer Recht. Zukünftige, also noch nicht bekannte Rechtsakte einbegriffen. Sollte das EU-Recht nicht direkt übernommen werden, muss die Schweiz zwingend eine äquivalente Rechtslage schaffen. Das alles kommt einem Blankoscheck gleich.
Es wird wahrscheinlich mein letzter politischer Kampf sein in meinem Leben, aber der wichtigste wahrscheinlich auch zur selben Zeit, weil dieser Vertrag da mit der EU, den Sie uns da vorbereiten, der bedeutet das Ende der direkten Demokratie. Da haben wir gar keine Entscheidungsmehrfreiheit. Und ich habe jetzt 3 Kinder, 6 kleine Enkelkinder. Und denen möchte ich nicht eine gebundene, eine versklavte Schweiz hinterlassen. Und darum habe ich mir gesagt, ich komme wieder von den Bergen runter, von meiner Alpe und mache diesen letzten Kampf auch noch mit.
Unterstützt von den Grünen und der Juso kam es ebenso zu einem Antifa-Gegenprotest gegen die Souveränitätsdemonstration von Maßvoll.
Heute haben unzählige freie Schweizer von links bis rechts bewiesen, dass sie sich nicht von den Globalisierungsextremisten einschüchtern lassen, sind friedlich durch die schönste Stadt der Schweiz demonstriert, gegen die EU, für eine freie, souveräne, neutrale Schweiz. Wir sind überglücklich und dankbar an alle Menschen, die diesen historischen Tag heute möglich gemacht haben.
Der Demonstrationstag in Luzern blieb jedoch friedlich. Die Polizei konnte jede Form der Ausschreitung oder Eskalation verhindern.
Und wir kommen zur aktuellen Ausgabe von Wirtschaft am Mittwoch. Die Straße von Hormus ist weiterhin blockiert. Die Folgen sind bereits deutlich spürbar. Die Energiepreise steigen weiter und ein Ende dieser Entwicklung ist derzeit nicht in Sicht. Gerade in den Sommermonaten werden normalerweise die Erdgasspeicher aufgefüllt. Sie sollen im kommenden Winter als Reserve dienen. Was bedeutet der Konflikt im Persischen Golf also für die Heizperiode? Und wie groß ist die Gefahr einer neuen Energiekrise? Über diese Fragen habe ich mit dem Wirtschaftsfachmann Günther Hanig gesprochen. Herr Hanig, der CEO des amerikanischen Ölriesen Chevron hat aufgrund der Blockade der Straße von Hormus vor einer Ölknappheit in den kommenden 2 Monaten gewarnt. Bis dahin seien die Reserven aufgebraucht. Kommt es jetzt im Westen schon bald zu Rationierungen oder Spritsparmaßnahmen?
Naja, wir im Westen sind ja noch weniger davon betroffen. Das ist ja eher Asien. Also wir kriegen ja nur, Deutschland zum Beispiel, nur 6% des Öls aus dem Nahen Osten. Aber in Asien sieht das ja ganz anders aus. Die kriegen eben 90% davon. Nur was sich bei uns bemerkbar macht, jetzt speziell Deutschland, sind ja diese Gasspeicher. Also die Gasspeicher sind ja praktisch leer, haben nur noch gut 20% Füllstand. Und die Firmen, die das betreiben, die wollen die jetzt nicht füllen, weil eben der Gaspreis so extrem gestiegen ist. Also man weiß jetzt nicht, wie das im Winter dann weitergehen soll. Die hoffen alle drauf, wir kriegen ja permanent Gas geliefert, LNG-Gas von Amerika. Nur wenn das dann aus irgendeinem Grund ausfällt, dann wird es ziemlich ein kalter Winter werden.
Ja, und Russland darf man nicht einmal gedanklich wieder ins Spiel bringen. So scheint es auf alle Fälle. Die US-Agentur Bloomberg rechnet aufgrund der Ölverknappung mit höheren Treibstoffpreisen und einer daraus resultierenden Inflationswelle. Was wird alles teurer und auf welche Preisanstiege müssen wir uns da vorbereiten? Kann es darüber hinaus auch zu Nahrungsmittelengpässen kommen?
Also man muss ja sehen, Energie geht ja irgendwie in fast alle Preise mit ein. Alles muss ja irgendwie, alle Waren müssen irgendwie mal transportiert werden oder eben auch die Herstellung und alles. Also so wird der Großteil der Preise wird nach oben gehen. Was man jetzt schon sieht, ist ja, dass zum Beispiel für Computerchips die Preise massiv steigen. Also ich habe selber ein Beispiel. Ich habe letztes Jahr noch so einen Mini-PC gekauft für 169 Euro. Der kostet halt jetzt 269 Euro. Also da sieht man schon, PCs, Computer, diese ganzen Chips, auch für künstliche Intelligenz, das wird alles massiv teurer werden. Das hängt auch damit zusammen, dass ja im Iran-Krieg in Qatar eine der größten Gasförderanlagen zerstört wurde. Und mit Erdgas wird ja auch Helium gefördert. Und Helium braucht man eben für die Chip-Herstellung. Nur worüber gar niemand redet, ist ja eigentlich die Folgen dieser Preisanstiege. Das ist ja nicht nur, dass alles teurer wird, sondern es werden auch die Zinsen steigen. Also darüber redet heute gar niemand, weil ja alle im Kopf haben, die Notenbank senkt ja die Zinsen. Nur, es ist ja so, nicht die Notenbank macht den Zins, sondern der Geldmarkt macht den Zins. Und der Geldmarkt, der rechnet die zu erwartende Teuerung in den Zinssatz ein. Weil jemand, der jetzt Geld verleiht, eine Bank, die möchte ja nicht weniger Kaufkraft zurückbekommen, als sie ausgeliehen hat. Das heißt, die Teuerung wird in den Zins eingerechnet und so werden nämlich bald die Zinsen auch anfangen zu steigen. Das ist sogar jetzt schon der Fall. Wir hatten vor einem Jahr eine Umlaufrendite in Deutschland für langlaufende Anleihen von 2,4%. Jetzt ist es schon bei 3,1%. Also 0,7 Prozentpunkte in einem Jahr ist ganz schön heftig. Und das wird noch weiter nach oben gehen. Und das ist das eigentliche Problem, wo ich jetzt hier sehe. Wie es beim Ukraine-Krieg eben mit den Zinsen nach oben ging, so geht's jetzt eben mit dem Iran-Krieg nochmals nach oben. Und ob das unsere Wirtschaft noch aushalten wird, das ist fraglich.
Das vollständige Interview mit Günter Hanich finden Sie unter www.auf1.tv. Heute Abend erscheint übrigens auch ein umfassender Bericht über die Feier zum 5. Geburtstag von Auf 1. Schalten Sie ein. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und morgen einen erholsamen Feiertag. Wir sehen uns am Freitag wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten Auf 1.